Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem speziellen Bibelstudientag über das Thema der Opfer im Alten Testament und ihrer Bedeutung in Bezug auf Jesus Christus. Es geht uns heute besonders um die Opfer des levitischen Gottesdienstes, das heißt also dieses Gottesdienstes im Alten Testament, der eingerichtet wurde nach dem Auszug aus Ägypten im Zusammenhang mit dem Bau der Stiftshütte. Und das wurde dann fortgeführt im ersten und zweiten Tempel in Jerusalem. Aber die Vorgeschichte ist eben ganz wichtig. Und darum haben wir einen ersten Teil, der auf dem Skript überschrieben ist mit Opfer vor dem levitischen Tempeldienst. Wir beginnen mit 1. Mose 3, Vers 15. Nachdem Gott alles so wunderbar erschaffen hatte, das ganze Weltall, die Erde mit Pflanzen, Tiere und schließlich dem ersten Menschenpaar, kam der Sündenfall. Also nach diesen herrlichen Kapiteln 1 und 2 in 1. Mose kommt der Sündenfall in Kapitel 3. Der Mensch hört auf die Schlange, auf Satan, rebelliert gegen Gottes Wort, stellt Gottes Wahrheit in Frage und so kommt es zur Katastrophe des Sündenfalles. Und dann liest man bereits in Kapitel 3, Vers 9, unmittelbar nach dem Sündenfall: Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Kaum ist der Mensch gefallen, durch eigenes Verschulden, durch bewusste Übertretung im Fall von Adam, da sucht Gott den verlorenen Menschen. Wo bist du? Das ist das erste Gotteswort nach dem Sündenfall. Auf Hebräisch ist das noch eindrücklicher. Das ist nur ein Wort. Ayeka. Wo bist du auf Deutsch? So sucht Gott den verlorenen Menschen. Und der Mensch versucht, seine Schuld wegzuschieben. Adam schiebt sie auf die Frau. Die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange. Und dann kommt aber Gottes Verheißung eines kommenden Erlösers. Ich lese schon von Vers 14. Und der Herr Gott sprach zu der Schlange: Weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alles Getier des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So in der alten Elberfelder. Nun, Gott kündigt das Gericht an über Satan. Einer wird kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Das ist der Hinweis, der erste Hinweis auf den kommenden Erlöser. Und dabei fällt auf, dieser kommende Erlöser muss ein Mensch sein. Denn Gott sagt, der Same der Frau, also ein Nachkomme von Eva, wird kommen und wird die Macht des Bösen zerstören, den Kopf der Schlange zertreten. Also das macht ganz klar, der Erlöser wird ein Mensch sein. Und dann möchte ich noch erklären, ein eindrückliches Wortspiel auf Hebräisch. Ich war in der alten Elberfelder, hat man übersetzt, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zweimal das gleiche Wort, zermalmen. Aber eigentlich sind es im Hebräischen zwei verschiedene Wörter. Aber sie klingen genau gleich. in dieser Form hier. Und zwar bedeutet das erste Wort schnappen. Das erste Wort heißt zermalmen und das zweite Wort heißt schnappen. Aber dann merkt man auf Deutsch nicht mehr das Wortspiel, ja? Das kommt wenigstens zum Ausdruck in der Elbefelder. Er wird den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Aber eine Schlange, die zermalmt ja nicht den Fersen, sondern sie schnappt und sticht dann mit dem Giftzahn. Aber es ist eben ein Wortspiel, weil die beiden Wörter, die klingen gleich. Also die Handlung des Erlösers wird sein, dass die Macht des Bösen zertreten wird, aber gleichzeitig wird dieser Erlöser eine Todeswunde erleiden. Die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Das waren die ersten Hinweise auf den Erlöser. Es kommt einer, ein Mensch, er wird den Sieg davon tragen, aber selber dabei sterben. Und die Reaktion des Menschen ist eindrücklich. In Vers 20 lesen wir: Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Wie kommt das, dass Adam seiner Frau, die übrigens vorher Isha geheißen hat, Männin, nicht wahr? In Kapitel 2, Vers 23, kurz nach der Operation von Adam, da sagt der wieder aufgewachte Adam, und der Mensch sprach, als er Eva zum ersten Mal sah: Diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Isha heißen, Männin, denn von dem Mann ich ist diese genommen. Er wird also gleich poetisch, sobald er die Frau zum ersten Mal sieht. Auf Hebräisch ist das ein Gedicht mit Wortspielen, nicht wahr? Also er nennt sie Isha, das ist das hebräische Wort für Frau. Das klingt aber ähnlich wie Mann, Ish. Obwohl auf Hebräisch die Wörter gar nicht verwandt sind. Die kommen von unterschiedlichen Wurzeln. Die klingen nur gleich, ähnlich. Isha klingt wie die weibliche Form von Ish. Aber Isha ist einfach das normale Wort für Frau. Und Ish ist das normale Wort für Mann. Aber die Wörter sind nicht miteinander verwandt. Aber Adam macht eben dieses Wortspiel, weil Eva von ihm genommen worden ist, also aus dem Erbgut in seinen Knochenzellen, hat Gott die Frau gemacht, ihm entsprechend, ja. Beim Klonen ist ja der Klon absolut identisch. Aber es war eben nicht ein Mann, sondern eine Frau. Nicht wahr? Wenn wir jetzt im Nachhinein nachdenken, wie was ist in Gottes Schöpfungswerk geschehen? Der Mann ist ja im Erbgut XY. Jetzt muss man nur das Y abstreichen und das X verdoppeln. Dann haben wir eine Frau, und zwar genau ihm entsprechend. Umgekehrt wäre das schwieriger, ja? Wenn man XX hat, woher soll das Y kommen? Aber vom Mann genommen, das Y weg, das X verdoppeln, dann ist das eine Frau ihm entsprechend. Und so nannte er sie also Isha, Frau. Und jetzt nach dem Sündenfall, und zwar gleich nach dem Sündenfall, gleich nach der Verheißung des kommenden Erlösers und seines Todes, seines Opfertodes, gibt der Mensch seiner Frau den Namen Eva. Auf Hebräisch ausgesprochen Chava. Ja, aber das überrascht doch. Gott hatte ja gesagt, 1. Mose 2, vor dem Sündenfall, Vers 16, Und der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Er hätte ihr eigentlich den Namen geben sollen, Mavet. Das wäre passend gewesen, das heißt Tod. Aber er gibt ihr den Namen Chava, Leben. Wie kommt das? Adam hat der Verheißung Gottes geglaubt. Ich war mit dem Sündenfall, begann der Prozess des Sterbens. Ich meine, das ist einfach so. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, da beginnt schon der Sterbensprozess. Der geht durch das ganze Leben und wir müssen das anerkennen. Und besonders, wenn man über 50 ist, es geht abwärts. Das ist ein Sterbensprozess und der endet dann schließlich wirklich mit dem körperlichen Tod. Also, nun gibt Adam Eva den Namen Leben, weil er wusste, Gott hat versprochen, Eva wird noch ein Kind haben. Also sie kann ja nicht gleich sterben, jetzt, und tot umfallen. Denn Gott hat ihr gesagt, der Same der Frau wird kommen und die Macht des Bösen vernichten. Und so war für ihn klar, also das bedeutet offensichtlich nicht, dass wir jetzt gleich tot umfallen werden. Wenn Gott gesagt hat, an jenem Tag, Beyom ist übrigens ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, der bedeutet zu jener Epoche, zu jener Zeit. Nun war das nicht klar, jetzt gerade sofort oder? Nein, nicht sofort. Eva wird garantiert noch ein Kind haben. Und ein Nachkomme wird es sein, der schließlich uns das Leben bringt. Der die Macht des Bösen, die dafür verantwortlich ist, dass es im Zusammenhang mit dem Sündenfall zum Tod kam, der in die Welt gekommen ist als etwas ganz Fremdes, Neues. So wie es Römer 5, Vers 12 sagt, dass der Tod eben in die Welt gekommen ist, die Sünde und durch die Sünde der Tod. So hat er also geglaubt, da kommt einer, der bringt das Leben. Und darum im Glauben gibt er seiner Frau den neuen Namen Chava. Und jetzt die Reaktion Gottes, Vers 21. Gleich im darauffolgenden Vers, und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Röcke von Fell und bekleidete sie. Oh. Man muss immer noch mehr denken beim Bibellesen. Die Bibel ist knapp geschrieben. Es ist nicht so wie bei den philosophischen Büchern. Ja, da werden so viele Wörter gemacht. Und man könnte vieles, könnte man viel kürzer sagen und viel einfacher. Aber dann klingt es nicht so gescheit. Und darum wird in der Philosophie im Allgemeinen kompliziert geschrieben und gesprochen. Und man macht viele Worte. Und oft sind viele Worte da, um die Gedanken zu verbergen. Aber der Weise macht wenig Worte, soll wenig Worte machen, Prediger 5, Vers 2. Und die Sprüche erklären auch, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Und da ist die Bibel eben Vorbild, sie ist knapp und prägnant. Aber wenn es heißt, hier Gott hat Röcke von Fell gemacht, dann bedeutet das, dann sind Tiere gestorben im Paradies. Gott hat also Tiere geschlachtet, hat das Fell abgenommen und daraus Kleider gemacht. Und zwar Röcke, das heißt also lange Kleider. Ja, Kleider hatten sie schon, aber ob man das Kleider nennen kann, in Kapitel 3, Vers 7, unmittelbar nach dem Sündenfall heißt es, da wurden ihre beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Schürzen, das ist wirklich absolute Minimalbekleidung. Also im Fall von Eva so ungefähr, was ein Bikini ist. Aber es ist für Gott ist das keine Kleidung. Und darum macht er ihnen Röcke von Fell. Das war wirklich nur der Notfall, gerade um die Geschlechtsteile zu bedecken. Aber Gott, als er den Glauben von Adam gesehen hat, im Zusammenhang mit Eva, er nennt sie Leben, macht Gott ihnen richtige Kleider. Übrigens, nur so nebenbei gesagt, wenn wir schon beim Bikini waren, das erste Mal, dass Reklame gemacht wurde für Bikinis, das war um 1950 herum. Und das war gerade eine neue Erfindung damals. Und alle Models, die angefragt wurden, hatten sich geweigert, das zu tragen. Und dann hatte sich eine Prostituierte hatte sich bereit erklärt. Das war also vor rund 65 Jahren war das undenkbar, dass ein Model dafür Reklame gestanden hätte. Das war gerade das, was eine Prostituierte noch gemacht hatte. Also in der Zwischenzeit ist schon einiges an Wasser die Aare runtergegangen, nicht wahr? Aber hier sehen wir die Grundsätze. Gott bekleidet sie und so, dass Adam und Eva wirklich ohne sich schämen zu müssen vor Gott stehen konnten. Übrigens, das bedeutete nicht, dass sie sich voreinander geschämt hatten. Im Eheleben ist der einzige Bereich, wo Gott die Entblößung will und wo sie richtig ist. Aber außerhalb des beschränkten Bereiches der Ehe will Gott die Entblößung des Menschen nicht. Und sie schämten sich nicht voreinander, aber sie hörten ja, dass Gott im Garten wandelte. Gott kam wieder auf Besuch in den Garten, in der Gestalt des Boten des Herrn, oder man übersetzt auch der Engel des Herrn, wenn Gott immer wieder erscheint, wie ein Mensch, in Menschengestalt, 1. Mose 16 bei Hagar und dann auch wieder bei Abraham im Zusammenhang mit der Opferung Isaaks. Also sie hörten, Gott kommt, und dann haben sie sich versteckt. Sie haben sich geschämt vor Gott. Wenn er quasi erscheint, eben in einer menschlichen Gestalt und jetzt vor dieser Person zu stehen, das war für sie undenkbar. Und dann hat Gott sie so bekleidet. Und beide haben verstanden, jetzt können wir vor Gott stehen. Wir dürfen unsere Hoffnung setzen auf diesen kommenden Retter und wir müssen uns vor Gott nicht mehr schämen, aber dafür mussten Tiere an unserer Stelle sterben. Und da haben wir eben schon den ersten Gedanken an die Symbolik des Opfers. Ein Tier stirbt als Bild für den Erlöser, der einmal sterben wird. Allerdings war von Anfang an klar, der Erlöser wird ein Mensch sein, nicht ein Tier. Wird auch kein Engel sein, sondern ein Mensch. Aber Tiere, die sterben, können ein Bild sein von dem Erlöser. Und das Fell der Tiere deckt quasi den Schuldigen zu, sodass er ohne Angst und ohne Scham vor Gott stehen kann. Und dann gehen wir weiter. Adam und Eva werden aus dem Paradies ausgewiesen. Die Konsequenzen der Sünde waren die Vertreibung, aber die Hoffnung blieb. Der Erlöser kommt. Und jetzt Kapitel 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger. Jetzt ist es geschehen. Jetzt kriegt sie dann ein Baby. Und dann kommt das Baby auf die Welt und die Bibel sagt, und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Kain heißt erworbenes Gewinn. Und Eva ist so glücklich. Jetzt kommt der Same der Frau, Same heißt auch Nachkomme, der Same der Frau auf die Welt und sie denkt, das ist er. Das ist der Mann, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Ich habe einen Mann erworben oder gewonnen mit dem Herrn, mit Hilfe des Herrn. Und so gab sie diesen Namen. Aber der kleine Kain, so lieblich war der Junge in den Armen der Mutter, aber der lernte dann auch bald mal zu reden. Und dann merkte sie, oh, da haben wir ein Problem. Der Junge ist nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, wie der Retter, der das Böse vernichten wird, sein wird. Und damit kam sie wieder ein Kind. Und das ist dann in Vers 2 beschrieben. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Abel, hebräisch ausgesprochen, Hevel, das heißt Hauch, Nichtigkeit. Also jetzt war sie nicht mehr überzeugt, dann ist das der zweite Junge, der wird es wohl sein. Sie dachte, offensichtlich ist jetzt noch nicht die Zeit, wo der Erlöser kommt. Und sie wusste von Anfang an, also Kain hat ein Problem, das gleiche Problem wie wir. Eine sündige Natur bekam der Mensch durch den Sündenfall. Und das geht jetzt weiter zur nächsten Generation und so wird dieser zweite Junge, einfach genannt Hauch Nichtigkeit. Der Text geht weiter, aber wie gesagt, sehr knapp. Da haben wir gleich eine Zeitrückung von vielen Jahren. Und Abel wurde ein Schafhirt. Und Kain wurde ein Ackerbauer. Also beide haben einen guten Beruf gelernt. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und dann kam es zu Eifersucht und zum ersten Mord in der Weltgeschichte. Aber schon interessant, Abel bringt ein Opfer, aber von Tieren, die sterben müssen. Er hatte offensichtlich von seinen Eltern gelernt, Gott hat uns aus Tierfällen, hat er uns eben eine Bedeckung gegeben, sodass wir uns vor Gott nicht mehr schämen müssen, dass wir vor Gott stehen können. Also er wusste, es wird mal einer kommen, der wird die Macht des Bösen, der wird den Satan vernichten, aber selber eine Todeswunde erdulden. Und so hat Kain Opfertiere genommen, geschlachtet und damit hat er Gott gedankt im Voraus für den kommenden Erlöser. Kain wurde ein Bauer und hat wohl Getreide angesät, ja. Und er wollte Gott auch was bringen, aber nichts Blutiges. Ein pflanzliches Speisopfer. Wir werden später noch mehr hören über Speisopfer, aber werden dabei sehen, dass die Speisopfer immer im Zusammenhang mit den blutigen Opfern stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nun muss niemand denken, oh, der arme Kain, der war halt eben Ackerbauer und konnte doch nichts bringen. Nein, die konnten doch handeln. Abel, ich gebe dir so und so viel Liter Getreide und du gibst mir ein Schaf oder eine Ziege. Ja, der hätte das durch Handel erwerben können, fand er aber nicht nötig, denn die Gesinnung, die er hatte, die war das Problem. Schauen wir mal in 1. Johannes 3, Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete ihr ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Gott hat das Herz angeschaut und er sah die Gesinnung von Kain. Und das war eine Gesinnung der Bosheit und der Rebellion gegen Gott. Und wir müssen also nicht denken, oh, dieser arme Kain hat einfach das Falsche dargebracht, aber hat es eigentlich so gut gemeint. Nein, er hat das Falsche dargebracht, weil seine Gesinnung falsch war. Und zu Abel erfahren wir im Neuen Testament noch mehr, wenn wir Hebräer 11 aufschlagen. Und zwar Hebräer 11, Vers 4, wo die Glaubenshelden des Alten Testaments uns vorgeführt werden. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Also hier wird klar gemacht, die innere Haltung, in der Abel das Opfer gebracht hat, das geschah durch Glauben. Also Abel hatte sich bekehrt und er brachte aus dem Glauben heraus, vom Glauben getrieben, dieses Opfer dar, das wirklich ein Hinweis sein konnte auf den Erlöser, der für uns sterben sollte. Und Kain war kein Atheist, sondern er war religiös, aber nicht bekehrt. Und er wollte auch etwas Gott bringen, aber für ihn war der Gedanke des Blutes nicht wichtig. Und darum hat er auch nur ein unblutiges Speisopfer gebracht. Und das ist auch ein Grundkennzeichen der Religion, eben selber etwas leisten wollen, selber etwas bringen wollen, nicht das Vertrauen auf den Stellvertreter zu setzen. Und so ist es eben in den Religionen dieser Welt sehr augenfällig. Der Islam ist eine Gesetzesreligion. Der Mensch will etwas tun und hofft dann, sicher sein kann er nicht, aber hofft dann, dass irgendwie das ihm angerechnet wird im Blick auf die Ewigkeit. Oder, ich habe das auch schon erzählt, aber für die das nie gehört haben. Ich war im ICE unterwegs nach Norddeutschland und musste zu Mittag essen. Und da gibt es ja den Restaurantwagen in der Deutschen Bahn. Benutze ich nicht so oft, aber das konnte schon mal passieren. Und da habe ich mir was bestellt und kurz gebetet und dann wollte ich anfangen. Da war mir gegenüber eine ältere Frau, so wie man auf Französisch sagt, ein bisschen distingué, ein bisschen vornehme Frau. Und dann beginnt die plötzlich zu sprechen. Das war vorher nicht so. Und dann sagt sie, da betet der Mann und dann frisst er dieses Stück Fleisch. Es ist natürlich schon ein bisschen... Ja, zuerst entspannt man sich mal, bevor man was sagt. Und dann habe ich gesagt, ja, es kann natürlich sein, dass man überhaupt mit dem Gedanken Mühe hat, ein anderer stirbt, damit ich leben kann. Ja, genau, ich bin Buddhistin. Ja, das war ein richtiger Deutscher, ja, aber der sagte, ich bin Buddhistin. Nein, das ist ihr effektiv ein Gräuel, dieser Gedanke, ein anderer stirbt. Im Buddhismus will der Mensch selber handeln und er will selber gut sein und gut leben und hofft damit, dass das Karma dann eben, das ist quasi die unpersönliche Anrechnung aller guten Werke oder schlechten Werke, dass dieses Karma, diese Punkteanrechnung dann fürs nächste Leben dazu führt, dass man aufsteigt. Ja? Dass man nicht als Kuh auf die Welt kommt, anstatt als Mensch. Und zum Beispiel, aber eben der Mensch will leisten, ja nicht, ein anderer macht alles für mich und ich werde allein durch Gnade errettet. Das war wirklich, das kam so richtig klar heraus. Dort liegt das Problem, ja? Gerade gestern saß ich beim Mittagessen, ich war in Frankreich, neben einem Mann und der hat mir von seinem Essen gegeben und dann von seinem Most und dann sagt er, ja, so wir essen nicht nur Bio. Ja, das war echt ein guter Most, muss ich sagen. Also so eine natürliche Süßigkeit habe ich so noch nie, hatte ich noch nie erlebt. Und ja, ist es schon recht. Und dann sagte er, ja, aber früher war das eben mehr als nur so. Das war meine Religion. Ich war ganz tief in Esoterik und östlichen Religionen verstrickt. Und gewissermaßen jeder Atemzug war bei mir Religion. Und aber er hat sich dann bekehrt, ganz eindrücklich, wie das gegangen ist. Und da kam er in Kontakt mit einem Evangelisten in Frankreich, ich glaube, es war auf dem Markt, und der hatte so viele Fragen. Dann ist er mit seiner Frau zu diesem Mann gegangen und konnte all die Fragen stellen. Und da haben sich dann schließlich beide bekehrt. Aber was er gemacht hat, er hat dann begonnen, auch zu Fleisch zu essen. Und ich habe von seinem Hühnchen gekriegt gestern. Und das war ganz wichtig, dass der Mann Fleisch isst. Jetzt. Das war eben früher die Religion. Ja, nicht Fleisch essen. Aber Gott hat den Fleischgenuss bei Noah, dem Menschen, erlaubt, der ganzen Menschheit erlaubt, 1. Mose 9, eben damit wir immer wieder daran denken, ein anderer ist gestorben, damit ich leben kann. Und darum, wenn so junge Mädchen damit mit 16 plötzlich Fegi werden und so weiter, muss man schon beobachten, was ist das? Natürlich aus Gesundheitserwägungen, sagen sie, oder das und. Ja, aber eine gesunde Haltung zum Essen, die ist auch ganz wichtig und die sich ausrichtet nach den biblischen Normen. Und Gott erlaubt wirklich das Essen von Fleisch in 1. Mose 9. Für die ganze Menschheit im Bund von Noah festgelegt, wir kommen gleich noch darauf, und das gilt, solange die Erde besteht. Also ist heute auch noch gültig. Ja, das war ein kleiner Exkurs. Kann man noch was lernen für Jugendprobleme, nicht wahr? Und Essschwierigkeiten. Das lernen wir da von Kain und Abel. Und dann lesen wir eben in Vers 4b, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Aber sehen wir, es geht nicht einfach um das, was sie gebracht haben, sondern es ging um die innere Haltung. Das wird jetzt hier alttestamentlich schon klar gemacht, im Blick auf all die späteren Opfer, das hat nichts zu tun mit Äußerlichkeit. Dass man Opfer bringt und denkt, damit kann ich Gott irgendwie günstig stimmen. Nein, es geht um die Haltung des Glaubens, die dahinter steht. Und dann hat es für Gott Bedeutung. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat ja gegenüber den Pharisäern in Matthäus 9 klar gesagt, können wir es kurz aufschlagen? Matthäus 9, Vers 13. Die Pharisäer sahen sich nicht als Sünder. Und trotzdem haben sie Opfer dargebracht, levitische Opfer im zweiten Tempel. Aber der Herr Jesus sagt, geht aber hin und lernet, was es ist. Und jetzt kommt ein Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und der Jesus fügt hinzu, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Gott geht es um die innere Haltung und nicht einfach um das äußere Ritual der Opfer. Und diese Opfer haben alttestamentlich nur ihre Bedeutung, insofern sie eben aus dem Glauben hinaus geschehen sind, im Blick auf den kommenden Erlöser. Und noch ein Detail. In 1. Mose 4, 4 heißt es, er brachte nicht nur einfach ein Opfer, sondern von den Erstlingen. Das heißt, von diesen Tieren, die allerbeste Qualität hatten. Und so wird darauf hingewiesen, der Erlöser, das wird der Einzigartige sein. Keiner wie er. Und dann wird ausdrücklich gesagt, und von ihrem Fett. Nun müssen wir wissen, das hebräische Wort für Fett hat den Unterton von Vollkommenheit. Das erstaunt vielleicht, nicht wahr? Man denkt, oh Fett, also nur das nicht, ja? Aber ein guter Bauer, wie merkt er ob das Entrecote wirklich von guter Qualität ist. Das hängt ab, oder hängt zusammen auch mit der Fettschicht darüber. Also eine gute Fettschicht deutet auch an, dass das Entrecote eben von guter Qualität sein kann. Und so drückt das Fett eben aus, etwas von der Qualität, und eben hebräisch sogar klingt das Wort Vollkommenheit mit. Und Abel bringt das gesondert, dieses Fett auf dem Altar dar, eben das spricht von der Vollkommenheit des kommenden Erlösers. Nun gehen wir zum nächsten Punkt, die Opfer Noahs. Also das nächste Mal, wo wir in der Bibel über Opfer lesen, das ist nach der Sintflut. Und zwar Kapitel 8, Vers 20. Noah landete auf dem Gebirge Ararat in der heutigen Türkei und er kommt heraus aus der Arche und bringt ein Opfer. Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Gevögel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse, von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Forthin alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte und Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihm. Und so weiter. Also, Noah baut einen Altar. Das hebräische Wort Mizbeach für Altar ist interessant. Viele Wörter im Hebräischen, die mit M beginnen, deuten einen Ort an. Ja? Also man kann, die Wörter sind so durchsichtig, man kann die meistens sofort analysieren, woher die kommen. Wenn ich sage Altar, ja, woher kommt das? Kommt das von Alter? Nein, passt auch nicht. Woher kommt das? So auf Anhieb wird das wohl kaum einer sagen können. Aber im Hebräischen ganz einfach, Mizbeach, also ein M davor, ist der Ort, und dann Sabach heißt Schlachten, also der Ort des Schlachtens. Aus Steinen zum Beispiel aufgerichtet, so eine Art Tisch, und darauf wird das Opfer dargebracht, also da, wo nebenbei das Opfer geschlachtet wird. Aber sehen wir, da ist schon der Tod mit enthalten. Der Ort des Schlachtens, der Mizbeach, spricht davon, dass eben das Opfer einen gewaltsamen Tod erleiden muss. Du wirst ihm in die Ferse stechen. Ich habe das übrigens noch nicht erklärt. Erst seit einigen Jahren wissen wir ganz genau, wie die Römer gekreuzigt haben. Und zwar seit man in den 1990er Jahren bei Ausgrabungen in Israel in einem Grab aus dem ersten Jahrhundert ein Ossuarium, so eine Art kleiner Sarg, gefunden hat mit den Knochen eines Gekreuzigten darin. Und da waren die Schenkelknochen, die waren zerschlagen. Und da war noch im Fersenknochen der Nagel drin. Den haben sie nicht mehr herausgezogen. Sie haben es allerdings versucht herauszuziehen, der Nagel ist verkrümmt. Aber der ging nicht mehr raus. Ja? Da haben sie ihn gleich so dann ins Grab gesteckt, mit dem Nagel drin. Aber jetzt wissen wir, all die Bilder aus dem Mittelalter, wo der Nagel so vorne in die Fußoberfläche geschlagen wird, das war nicht die Art. Sondern die Römer haben also von den Seiten her den Nagel durch den Fersenknochen geschlagen, während man den Holzstamm zwischen den Beinen hatte. Ja? Und so verkrümmt am Kreuz hing. Und mein Schwager in den USA, der Fußchirurge ist, hat mir gesagt, als wir mal darüber gesprochen haben, das ist interessant, weil der Fersenknochen, der hat ganz viele Zwischenräume. Und da ist es ganz einfach, einen Nagel reinzuschlagen. Einfacher als bei anderen Knochen. Aber diese Zwischenräume sind so wunderbar physikalisch eingerichtet, dass der Knochen eine enorme Stabilität hat. Und wenn man einen Nagel reinschlägt, dann zersplittert der Knochen nicht. Ja, das ist interessant, denn in Psalm 34, Vers 20 war ja vorausgesagt von dem Erlöser, von dem Herrn Jesus, er, Gott, bewahrt alle seine Gebeine. Keines soll zerbrochen werden. Ja, also die Knochen des Erlösers sollten nicht zerbrochen werden, sondern ganz erhalten bleiben. Und das geschah eben auch dadurch, dass man den Nagel nicht irgendwo reinschlug, sondern in den Fersenknochen, da zersplitterte der Knochen auch gar nicht. Und das war übrigens schon beim Passa vorausgesagt, andeutungsweise, denn vom Passa wird ausdrücklich gesagt in 2. Mose 12, dass man kein Knochen dieses Lammes brechen darf. Ja? Und also die Nägel in die Fersenknochen, und das ist so eindrücklich die Erfüllung dieser bildhaften Sprache von 1. Mose 3, Vers 15, die Schlange wird ihm in die Ferse beißen, stechen. Ja, eine Schlange, die beißt ja nicht, wie wir beißen oder ein Hund beißt, sondern die sticht so der Nagel rein. Ja, und ein gewaltsamer Tod sollte der Messias erleiden, und davon spricht auch der Altar. Und jetzt sehen wir noch etwas. Er bringt verschiedene Opfer dar, aber es wird ausdrücklich gesagt, von reinem Vieh und von reinen Vögeln, also koscheren Tieren. Später in der Bibel, in 3. Mose 11, wird für Israel genau erklärt, welche Tiere koscher sind und von Israeliten gegessen werden dürfen und welche nicht. Das sind übrigens Gebote, die Gott nicht der ganzen Welt gegeben hat, sondern nur dem Volk Israel, 3. Mose 11. Das ist ganz wichtig. Das gehört zum Bund vom Sinai, den Gott nur mit Israel geschlossen hat. Aber da wird genau erklärt, welche Tiere koscher sind und welche nicht. Bei den Säugetieren sind das Tiere, die gespaltene Hufe haben, so wie Kühe, Schafe und Ziegen, und Wiederkäuen. Also von dem Vieh, von dem reinen Vieh hat also Noah nur solche dargebracht. Und 3. Mose 11 erklärt auch, welche Vögel unrein sind. Da fallen zum Beispiel alle Nachtvögel darunter, alle Raubvögel, alle Aasfresser. Ja, aber zum Beispiel Tauben sind koscher und natürlich Hühner und so weiter. Also Noah hat nur reine Tiere dargebracht. Aber was überrascht ist, dass man damals schon wusste, was ist koscher und was ist nicht koscher. Denn in der Bibel steht ja nicht, dass Gott das schon erklärt hatte. Ja gut, in der Bibel wird ja sowieso nur ganz knapp erzählt. Und gerade, wenn wir denken, bis 1. Mose 8, von Adam bis zum Ende der Sintflut, das sind über 1650 Jahre. Und Gott hat nur das, was ganz wichtig war, was wir wissen sollten, hat er uns in diesen Kapiteln mitgeteilt über diese lange Zeit. Und wenn hier steht, der Name von allem reinen Vieh, das macht klar, Gott hatte bereits geoffenbart, was eben koscher ist und was nicht. Aber das hat nichts zu tun mit der Nahrung. Denn bis dahin hatte Gott sowieso den Menschen nicht erlaubt, Fleisch zu essen. Gott hatte ja eine vegetarische Nahrung angeordnet vor dem Sündenfall. Das kann man nachlesen in 1. Mose 1, Verse 29 und folgende. Also kein Fleischgenuss, aber im Blick auf die Opfer war es wichtig. Welche Tiere sind ein Bild auf den Erlöser und welche soll man nicht verwenden? Ein Schwein durfte man niemals verwenden. Sondern das mussten eben diese koscheren Tiere sein, wie ein Schaf, das eben auch von seinem Charakter her lässt sich willig zur Schlachtbank bringen, ein Hinweis ist auf den Erlöser. Und so hat also Noah reine Tiere dargebracht, und da haben wir wieder einen Hinweis, der Erlöser wird ein reiner Erlöser sein. Er wird nicht so sein, wie wir von Natur sind. Gott sagt, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. aber der Erlöser wird ganz anders sein. Nur darum kann er eben für uns sterben. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann fahren wir gleich weiter bei diesem lieblichen Geruch. Wir fahren weiter, wo wir stehen geblieben sind, in 1. Mose 8. Haben wir gemerkt, mit jedem Opfer kommen wieder neue Gedanken hinzu, als Hinweise auf den Herrn Jesus Christus und sein Opfer. Nun kommt hier etwas Wichtiges dazu in Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. In der alten Elberfelder wird hier in der Fußnote erklärt, eigentlich den Geruch, Duft der Beruhigung. Hebräisch Reach ist der Geruch. Tönt ja fast ähnlich wie Geruch, ja? Reach. Und Beruhigung ist das Wort Nichoach. Und das ist verwandt mit dem Namen Noach. Noach heißt ja Ruhe. Und das ist natürlich eine Anspielung auf seinen Namen Nichoach, Ruhe. Das heißt also, der Herr roch den Geruch der Beruhigung. Und wir müssen das im Zusammenhang mit der Sintflut sehen. Gottes Zorn stand über dieser Menschheit, die das Böse immer mehr zur Entfaltung brachte nach der Sintflut, so dass schließlich das Urteil da war in 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und weiter wird gesagt in Vers 11, dass die Erde verderbt war vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Also es hat eine ganz klare Zunahme von Gewalt gegeben seit dem ersten Brudermord bei Kain. Wie gesagt, von Adam bis zur Sintflut, das waren 1656 Jahre. Und die Menschheit wurde also immer rebellischer. Und so kam schließlich Gottes Zorn über diese Menschheit. Die meisten wurden durch das Gericht weggerafft. Nur Noah und seine Familie, die Zuflucht gesucht hatten in der Arche, konnten überleben. Natürlich hätte auch jeder andere, der seine Schuld bereut hätte, zu Gott umgekehrt wäre, hätte Zuflucht finden können in der Arche. Aber nur bis zu dem Tag, wo Gott schließlich die Türe geschlossen hatte. Dann war zu spät. Es gibt ein zu spät. Aber eben wichtig, der Zorn Gottes war über dieser Menschheit und der Zorn Gottes kam über die Menschheit. Und jetzt ist das Gericht vorbei. Der Zorn Gottes ist in dem Sinn, der gerechte Zorn ist gestillt, denn der Gerechtigkeit war Genüge getan. Und jetzt dieses Opfer, diese Tiere, die sterben und werden geopfert auf dem Altar, im Feuer verbrannt. Und dann sagt Gott, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen. Gott verspricht also, es wird auch nie mehr eine weltweite Sintflut geben. Und das gerade, nachdem er eben den Geruch des Opfers gerochen hatte, ein Duft der Beruhigung. Das heißt also, wenn die Opfertiere im Feuer verbrannt werden, dann ist das Feuer eigentlich ein Bild des Zornes Gottes, des gerechten Zornes Gottes, der aber eben diese unschuldigen Tiere trifft, anstatt Noah und seine Familie. Denn das waren auch Sünder. Aber sie hatten bei Gott Gnade gesucht und haben sich durch das einzige Rettungsmittel, das es gab, durch die Arche retten lassen. Und dadurch wird deutlich, die Arche war ein Bild von Jesus Christus. Und da gab es eine Türe, durch die musste man eingehen. Und der Herr Jesus sagt ja in Johannes 10, Vers 7 und Vers 9, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Das haben Noah und seine Söhne erlebt. Sie sind durch die Tür hinein. Gott hat die Tür geschlossen. Und damit waren sie in Sicherheit. Und übrigens, definitiv in Sicherheit. Nachdem Gott geschlossen hatte, konnte keiner mehr rein, aber auch keiner mehr raus. Und die Arche ist eben ein Bild von Jesus Christus, dem einzigen Retter, den Gott der Menschheit als Retter gibt. Aber da muss man sich entscheiden. Und so gingen Noah und seine Söhne und ihre Frauen hinein. Die hatten sich entschieden und dann waren sie gerettet. Gott schließt die Türe. Sie waren definitiv gerettet. Sie konnten nicht mehr verloren gehen. Aber die anderen konnten dann nicht mehr gerettet werden. Und der Zorn Gottes, ausgedrückt in den Fluten der Sintflut, kam über die ganze Welt, aber auch über die Arche. Über die Arche prasselte das Wasser auch herein. Und so war das doch am Kreuz. Der Zorn Gottes hat den Herrn Jesus am Kreuz getroffen. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Und so weiter. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Am Kreuz, in den Stunden der Finsternis, als der Herr Jesus der Sündenträger wurde, da hat der Zorn Gottes ihn getroffen, den Unschuldigen. Aber wir wissen, jeder, der seine Schuld Gott bekennt und das Opfer, das Herrn Jesus für sich annimmt und so gewissermaßen durch Jesus Christus die Türe eingeht, der wird gerettet. Und der ist in Christus. Die Gläubigen im Neuen Testament werden genannt Menschen, die in Christus sind. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist die Position des Gläubigen in Christus. Wie Noah, seine Frau, die Söhne und ihre Frauen in der Arche waren. Ein Bild von dem in Christus sein. Und jetzt ist Folgendes interessant. Noah musste die Arche überstreichen mit Harz. 1. Mose 6, Vers 14. Mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Das Wort Harz heißt auf Hebräisch Kofer. Und dieses selbe Wort Kofer bedeutet auch Sühnung. Kommt in diesem Sinn vor, zum Beispiel in Hiob 33, da spricht Elihu über den Herrn Jesus, den Erlöser, der gesagt hat, ich habe eine Erlösung zustande gebracht. Hiob 33, Vers 23, da sagt Elihu, wenn es für den verlorenen Menschen einen Gesandten gibt, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um den Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung gefunden oder zustande gebracht. Und das Wort Sühnung hier ist hebräisch Kofer, das gleiche wie Harz in 1. Mose 6. Wie kann das sein? Das ist jetzt wirklich das gleiche Wort. Nicht wahr? Ich habe erklärt in 1. Mose 3, Vers 15, zermalmen und schnappen. Das sind zwei verschiedene Wörter, die allerdings gleich klingen. Beides mal schuf. S-C-H-U-P-H. Schuf. Zermalmen oder ein anderes Wort, das gleich klingt, schnappen und dann eben beißen. Aber da ist es jetzt wirklich das gleiche Wort. Und das kommt daher, die Wurzel kafar, sieht man die drei Konsonanten, kofer, k, ph, r. Das sind drei Konsonanten. Und da muss man die Wurzel, für die Wurzel einfach aa einsetzen. Kafar, das heißt bestreichen, zudecken. Jetzt bedeutet kofer eben Harz, denn das ist ein Mittel, mit dem man das Holz überstreichen kann, um es gut wasserdicht, wasserfähig zu machen. Aber was heißt Sühnung? Sühnung bedeutet, der Schuldige, der unter dem Zorn steht, wird zugedeckt vor dem Zorn. Und nun trifft der Zorn Gottes den, der zudeckt, und nicht den, der zugedeckt ist. Ja? Und das ist der Gedanke von Sühnung. Es ist nicht das Gleiche wie Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass ein Feind zu einem Freund wird. Das ist Versöhnung. Aber Sühnung bedeutet, dass jemand, der unter dem Zorn steht, eben zugedeckt wird, sodass der Zorn einen anderen trifft. Und so ist es bei der Arche gewesen. Der Zorn Gottes traf die Arche und die drinnen waren, die waren zugedeckt. Also der Zusammenhang ist sehr direkt ersichtlich. Und übrigens, das Holz war Gopherholz. Das kommt in der ganzen Bibel nur hier vor. Das muss eine Art Nadelholz gewesen sein mit Harz, natürlichem Harz. Denn Gopher ist verwandt mit Kofer. Ja? Also man könnte das so übersetzen, mache dir eine Arche aus Sühnungsholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Sühnung überdecken. Schön, nicht wahr? Und im Zusammenhang damit eben nachher das Opfer. Und Gott roch den lieblichen Geruch, oder besser den Geruch der Beruhigung. Damit will Gott sagen, ich habe meinen Zorn, meinen gerechten Zorn ausgeübt über dieses Opfer. Und darum kann ich eben den Menschen Gnade geben. Es soll kein solches Gericht der Sintflut je wieder über die Menschheit kommen. Da lesen wir also in Vers 21, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen. Und Vers 22 am Schluss, und nicht mehr hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Dieses nicht mehr nach diesem Opfer mit dem Geruch der Beruhigung, das erinnert mich an Römer 8, Vers 1. Was steht dort? Nachdem im Römerbrief so schön das Werk des Herrn Jesus und die Vollgenügsamkeit seines Werkes für Sünder vorgestellt wird, dann steht in Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und so weiter. Keine Verdammnis. Nicht mehr. Für die, welche in Christus Jesus sind, wie Noah und seine Familie in der Arche. Und das bedeutet, weil der Zorn Gottes, der gerechte Zorn, der gegen uns war und unsere Schuld, der ist ausgeübt worden an dem Herrn Jesus in den Stunden der Finsternis am Kreuz, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat der Zorn Gottes ihn getroffen und jetzt ist sein Werk vollendet, abgeschlossen. Und darum dürfen wir singen, wie es in einem christlichen Choral heißt, da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Der Zorn ist ausgeübt und darum bleibt kein Gericht mehr übrig. Und darum, wenn jemand, der sich wirklich bekehrt hat, immer noch Angst hat, er könnte dann vielleicht eben doch noch einmal verloren gehen, dann ist er nicht zur Ruhe gekommen in diesem Opfer. Aber Gott, der Vater, ist in dem Opfer des Herrn Jesus völlig zur Ruhe gekommen. Und das Vorbild ist das Opfer von Noah. Und der Herr roch den Geruch der Beruhigung. Und er sagte, nicht mehr. Und Römer 8 sagt, daher ist nun keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Opfer, mit den Opfern, der uns hier gezeigt wird, dass wir in dem Opfer des Herrn Jesus auch innerlich völlig zur Ruhe kommen müssen, dürfen. Keine Angst mehr, ist alles gut gemacht. Und der Herr Jesus konnte sagen, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Das heißt wirklich abgeschlossen. Und das hat er abgeschlossen, bevor wir überhaupt ins Dasein kamen. Wir kamen ja fast 2000 Jahre später. Und er hat damals schon alles gut gemacht. Und mit der Bekehrung wurde dieses Opfer uns 100% angerechnet. Aber es zeigt, wir können gar nichts mehr ergänzen. Es ist vollkommen. Gott ist eben in diesem Opfer völlig zur Ruhe gekommen. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Und dann sehen wir Kapitel 9, Vers 1, gerade im Anschluss an dieses Opfer von Noah, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen. Die Folge des Opfers ist Gottes Segen. Das ist wieder ein neuer Gedanke, das haben wir bei Abel jetzt nicht speziell gesehen, sondern hier wird das deutlich gemacht. Gott schließt dann mit Noah und seiner Familie einen Bund und er sagt ausdrücklich mit allen Lebewesen, und zwar solange die Erde steht. Das ist der Bund mit Noah, das Zeichen des Bundes ist der Regenbogen, und in dem Zusammenhang hat übrigens Gott dann nicht nur der Menschheit Segen gegeben, sondern auch die Erlaubnis, sie dürfen alles Fleisch essen. Also der vegetarische Speisezettel aus 1. Mose 1 wird mit dem Bund mit Noah erweitert auf Fleischgenuss. Das wird in Kapitel 9, Vers 3 erklärt. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Also Gott macht eine Einschränkung, so wie er das bei der vegetarischen Nahrung gemacht hat. Ihr dürft alles essen von allen Bäumen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis. So wird hier gesagt, ihr dürft alles Fleisch essen, aber das Blut soll kein Genussmittel sein. Das wird ausgeklammert. Das ist nun interessant, diese Erwähnung des Blutes. Denn das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Darum heißt es seine Seele, das Blut. Nefesh heißt auf Hebräisch Verschiedenes. Das kann eben Seele bedeuten, im Sinn von das Ich des Menschen, ja. Aber es bedeutet auch einfach Leben. Und so ist das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Nicht wahr? Wenn man einem Rind das Blut ablässt, dann ist das Rind tot. Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Und wenn man bei uns das Blut ablässt, dann sind wir tot. Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Und Gott sagt also, beim Schlachten sollt ihr das Blut abfließen lassen und das nicht wieder zurückholen als Nahrungsmittel. Manchmal werde ich gefragt, ja, aber du, wie ist das, wenn man ein Steak isst, gibt's da noch so Blut? Und dann sage ich, du musst mal ein koscheres Steak essen in Israel. Ist genau gleich. Ich meine, in Israel schächtet man so, dass die Tiere werden ohne Betäubung geschlachtet. Die Schlageadern werden geöffnet. Und bei uns ist es so, da kriegen sie noch einen furchtbaren Schlag auf den Kopf vorher. Ja? Und dann werden auch gleich die Schlageadern geöffnet und dann lässt man das Blut ausfließen. Aber da kommt nie alles raus, weil die feinen Kapillaren, die sogenannten Haargefäße, da bleibt immer Restblut stecken. Und was Gott sagen wollte in 1. Mose 9 ist einfach, lass das Blut abfließen bei der Schlachtung und nicht wieder als Nahrungsmittel zurückholen. Natürlich bei der Blutwurst, dort holt man dieses Blut wieder zurück. Und das geht nicht, dass man das als Nahrungsmittel verwendet. Und warum nicht? Erstens war es ein Gehorsamstest, so wie der Baum der Erkenntnis, Das war ein Gehorsamstest. Ihr dürft alles essen, aber etwas nicht. Ist der Mensch gehorsam? Und jetzt, ihr dürft alles Fleisch essen. Übrigens auch Schlangen. Das ist bei uns nicht so eine große Frage, aber ich habe dann auch schon in Thailand darüber gesprochen. Und die Thailänder waren dann schon froh. Da merkt man, die thailändischen Christen haben sich schon gefragt, ist das eigentlich richtig, wenn wir die Schlangen schlachten und dann essen wir sie auf? Natürlich, die dürfen auch die Schlangen essen. Nur, ich meine, ich finde es nicht unbedingt sehr attraktiv, aber nur grundsätzlich, die Thailänder essen ja fast alles. Ja, und das war dann für Sie eine Frage. Das hängt natürlich auch damit zusammen, die ungläubigen Thailänder, die beten auch praktisch alles an. Also wenn ein Thailänder, ein Ungläubiger, ein Buddhist, wenn er eine Schlange sieht, dann betet er zur Schlange und sagt, was willst du da? Wieso kommst du in mein Haus? Willst du in mein Haus kommen? Geh weg! So. Und betet zu diesem Tier. Für sie sind überall Geister und Götter da. Und darum ist es natürlich verständlich, jetzt ein bekehrter Thailänder fragt sich dann, ja, eben die Schlangen, die werden ja so als Geistwesen gesehen, darf man das essen? Ja, das steht hier. Alles Fleisch, aber einfach das Blut ablassen, das ist Gehorsamstest. Und zweitens soll das auch ausdrücken, wir verfügen nicht über das Leben. Der Mensch kann nicht einfach bestimmen. So machen wir das mit dem Leben und so machen wir es nicht. Nein, Gott hat die Erlaubnis gegeben, jawohl, Tiere dürft ihr essen. Und darum essen wir das, weil Gott das erlaubt hat. Aber nicht, weil wir uns die Autorität gegeben haben, wir können über Leben entscheiden. Das ist sehr aktuell, nicht wahr? In unserer heutigen Gesellschaft meinen viele, wir können abstimmen und dann können wir sagen, in dem Fall ist Tötung erlaubt, wenn die Leute alt sind und nicht mehr leben wollen und so. Also der Mensch bestimmt, wo kann man leben lassen und wo muss man es stehen lassen. Das geht nicht. Wir haben überhaupt kein Recht, nicht mal bei den Tieren. Und bei den Tieren können wir das schlachten, weil Gott das erlaubt hat, aber sonst nicht. Und das anerkennen wir, indem das Blut eben nicht wieder zurückgeholt wird als Nahrungsmittel. Das ist Gottes Sache. Das Leben ist in seiner Hand. Und drittens sollte das Blut nicht ein alltägliches Nahrungsmittel werden, weil das Mittel werden sollte zur Erlösung. Also damit wird auch gezeigt, das Blut ist etwas, das hat eine ganz besondere Bedeutung. Das ist nicht etwas, was wir einfach so, ja, mir nicht, dir nichts zu Mittag essen, lassen das weg. Im Blick auf das Blut, das rettende Blut des Erlösers. Darum erkläre ich das im Zusammenhang mit dem Opfer von Noah, weil das gehört alles gedanklich zusammen. Ja, jetzt stehen wir da nach der Sintflut. Was wäre das Nächste? Ja, das Opfer bei Hiob. Denn Hiob war ein Mann, der lebte in den Jahrhunderten gerade nach der Sintflut. Und wir sehen dieser Hiob, der übrigens im Lande Uz lebte, das ist das Gebiet des heutigen Südjordanien. Diese roten Berge, die man aus der Negev-Wüste in Israel sieht, im Osten, dieses lange Gebirge, das runtergeht bis gegen Elat, das ist das Gebirge Edom oder eben das Land Uz. Dort wohnte Hiob in den schwierigen Jahren nach der Sintflut und von ihm lesen wir in Hiob 1. Und es geschah, ich muss schon Vers 4 lesen, nicht erst Vers 5. Hiob 1, 4. Und seine Söhne gingen hin und machten in dem Haus eines jeden ein Gastmahl an seinem Tag. Das heißt, an seinem Geburtstag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Also, die sieben Söhne von Hiob, die machten wohl an sieben verschiedenen Tagen im Jahr, machten die ein Festessen, Geburtstagsfestessen. Und da wurden auch noch die ihre Schwestern wurden auch jeweils eingeladen. Und dann Vers 5, und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls umgegangen waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Also tat Hiob alle Zeit. Hiob war also als Familienvater der Hauspriester. Und er hat immer wieder Bedenken gehabt, wenn meine Kinder so ein Fest feiern, eine Geburtstagsfeier, könnte es sein, dass sie zu weit gehen mit dem Feiern. Und dass sie sich dann irgendwie im Übermut von Gott lossagen. Und da hat er für die Kinder eben geopfert. Aber was jetzt hier neu ist, das haben wir bisher noch nie gehabt, der Ausdruck Brandopfer. Auf Hebräisch ist das Ola. Das wird eine wichtige Vorbereitung sein für das, was wir heute Nachmittag sehen. Ola kommt, sieht man das auf Seite 2, sechstens die blutigen Opfer im Detail. Dann steht doch erstens Brandopfer, Hebräisch Ola. Und Ola heißt Aufsteigendes. Wieder, die Wurzel ist Allah, das heißt hinaufsteigen. Ola heißt das Hinaufsteigende. So einfach ist Hebräisch. Man muss einfach immer wissen, wie die Wurzel heißt. Ja? Also, Ola ist das Aufsteigende. Das heißt also das Opfer, das so gerade hinaufsteigt zu Gott und für Gott ein Geruch der Beruhigung ist. Oder ein lieblicher Geruch. Und jetzt finden wir das hier zum ersten Mal, das Wort Brandopfer. Und wir werden sehen, im Zusammenhang mit den Opfern im Tempel, in der Stiftshütte, das Brandopfer ist ein Opfer zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Und beim Brandopfer werden keine Sünden erwähnt. Bei den Anweisungen für die Stiftshütte und für den Tempel. Das Opfer ist einfach das Opfer zur Herrlichkeit, zur Verherrlichung Gottes. Sünde wird erwähnt beim Sündopfer und beim Schuldopfer, aber nicht beim Brandopfer. Es geht beim Brandopfer vielmehr darum, eben vorzubilden, dass der Herr Jesus, wenn er einmal kommen würde, um sich als Opfer zu geben, da wird er Gott durch seine Hingabe bis in den Tod verherrlichen. So verherrlichen, wie Gott noch nie vorher verherrlicht worden war. Das ist dieses aufsteigende Brandopfer. Und nun bringt Hiob für seine Kinder Brandopfer dar. Und es überrascht, er bringt es doch in Verbindung mit Sünde. Und, das ist gewissermaßen ein bisschen ein Konflikt. Aber schon die Rabbiner haben erklärt, das Brandopfer, das kann man bringen für Gedankensünden. Also bei Tatsünden muss ein Sündopfer oder ein Schuldopfer geschehen. Und im Zusammenhang mit Gedankensünden hat man im Tempel in Jerusalem Brandopfer gebracht. Und da geht es genau darum. Die haben ein Fest gefeiert und Hiob fragt sich, vielleicht haben sie innerlich sich versündigt in Gedanken. Von Gott losgesagt. Und da hat er dieses Opfer zur Verherrlichung Gottes gebracht. Das gewissermaßen eben dieses Vermessene, das bei seinen Kindern sein könnte, vor Gott völlig überdeckt. Das ist der Gedanke. Und nun ist es so im Buch Hiob, da wird die Sintflut erwähnt. Also Hiob lebte nach der Sintflut. Aber das Volk Israel wird nirgends erwähnt. Also lebte er noch offensichtlich vor dem Auszug aus Ägypten. Aber auch die Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, die so ein großes Zeugnis waren, gerade im Land Kanaan, nicht so weit weg vom Lande Uz, die werden nie erwähnt. Und es gibt noch mehr innere Gründe, um zu zeigen, dass Hiob tatsächlich etwa in der Zeit gelebt hat, gerade vor Abraham. Auch sein Alter ist ein Hinweis darauf. Und so kommen wir jetzt also nach Hiob eben wieder zurück zum ersten Buch Mose, und zwar zu Abraham. 1. Mose 12. Abraham war ja ein Götzendiener in Ur in Chaldäa, im heutigen Südirak. Das wird uns in Josua 24 mitgeteilt, dass er ein Götzendiener war. Und plötzlich erschien ihm der Gott der Herrlichkeit und er rief ihn aus dem Land dort im Südirak heraus und aus der Verwandtschaft, und er sollte in das verheißene Land gehen. Und Abraham war dieser Berufung des wahren Gottes gehorsam. Er hat den Götzen den Rücken gekehrt und ging aus Ur hinaus, um ins Land Kanaan zu gehen. Gott hatte ihm versprochen, das wird in 1. Mose 12, Vers 1 beschrieben bis 3. Und man bedenke, in Apostelgeschichte 7 wird klar gemacht, Vers 2, dass Gott das zu Abraham noch damals in Ur in Chaldäa gesagt hatte. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein, und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gott verhieß Abraham, dass er ein Kind bekommen würde, obwohl Sarah unfruchtbar war, sagt Kapitel 11. Und er sagt aber nicht nur einfach ein Kind, sondern du wirst schließlich eine Nation werden. Und zwar nicht einfach eine Nation, sondern eine große Nation. Und nicht nur eine große Nation, das wäre ja die USA auch und Russland auch. Aber Gott sagt, dass in dir sollen gesegnet werden alle Stämme oder Geschlechter der Erde. Das heißt, durch diese Nation soll schließlich ein Segen auf die ganze Welt kommen. Warum? Nun, Gott hatte ja Eva versprochen: Ihr Same wird kommen, ein Nachkomme von Eva. Und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das war aber nicht in der ersten Generation, sondern es ging weiter bis Noah. Bei Noah war das so, sein Vater hatte schon den Gedanken, als er das Baby in den Armen hatte: Das ist er wahrscheinlich. Und darum hat er ihm den Namen gegeben, Noach, Ruhe. Und er sagte nach der Geburt: Dieser wird uns, ich lese das noch vor, aus 1. Mose 5, 29, und er gab ihm den Namen Noach. Das heißt eben Trost oder Ruhe, beides. Indem er sprach: Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände hinweg wegen des Erdbodens, den der Herr verflucht hat. Da hat er gedacht, das ist jetzt der, der den Segen bringt. Seit dem Sündenfall ist das Arbeiten nicht mehr einfach nur Freude, ja, sondern ist mit viel Mühe verbunden. Und der Erdboden ist ganz eindeutig von Gott verflucht. Es ist so schwierig, in der Landwirtschaft etwas Gutes hinzukriegen. Aber das ist der, der uns trösten wird. Nun, Noah war etwas ganz Besonderes, klar. Aber der musste sich auch bekehren. Und er musste auch die Gnade für sich in Anspruch nehmen. Und sogar nach der Sintflut hat er auf dem Gebiet des Weintrinkens schrecklich versagt. Das war auch nicht. Es sollte weitergehen. Und so ging die Generation weiter bis auf Abraham. Und Gott ruft Abraham und sagt: Ich mache dich zu einer großen Nation. Und aus dieser Nation soll der Segen kommen für alle Geschlechter der Erde. Also das war bereits eine Verheißung auf den kommenden Erlöser, der der Schlange eben den Kopf zertreten sollte, der aber auch ein Segen werden sollte für alle Stämme der Erde. Und Abraham kommt schließlich ins verheißene Land. Ich lese jetzt 1. Mose 12, Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Vers 5 am Schluss. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Jetzt ist er im Land Kanaan, im verheißenen Land. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zu Terebinth im Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Sehen wir, was da geschehen ist. Abraham kommt an den Ort, den Gott ihm verheißen hatte, und Gott erscheint ihm dort in Sichem. Sichem ist der erste Ort, der überhaupt erwähnt wird in der Bibel, als Abraham ins Land Kanaan gekommen war. Dieser Ort, der liegt da in der Talsohle zwischen dem Berg Garizim und dem noch höheren Ebal. Das ist ein relativ enges Tal, allerdings schon im Gebirge. Im Gebirge oben, denn die Passstraße von West nach Ost, die führt eben zwischen Ebal und Garizim durch, da bei Sichem. Und dort erscheint Gott und sagt: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und wenn man die biblische Chronologie durchrechnet, von da weg bis zum Bund am Sinai, nach dem Auszug aus Ägypten, wo Gott dann auch das levitische Priestertum eingesetzt hatte, sind es genau 430 Jahre. In Galater 4 wird gesagt, dass der Bund mit Abraham durch den 430 Jahre später gemachten Bund am Sinai nicht aufgelöst werden kann. Also jetzt wird klar, hier in Sichem, da schloss Gott seinen Bund mit Abraham. Der abrahamitische Bund wurde hier geschlossen. Und dieser Bund wird in weiteren Kapiteln immer wieder von Gott bestätigt und ergänzt mit weiteren Details. Nach Abraham kommt Isaak und dieser Bund wird Isaak gegenüber auch bestätigt. Und nachher kommt Jakob und auch dieser Bund wird Jakob gegenüber mehrmals bestätigt. Dieser Bund mit Abraham ist ganz, ganz wichtig. Und der beinhaltet eben Verschiedenes, aber unter anderem, dass durch Israel, und das heißt letztlich durch den Erlöser, der kommen wird aus Israel, sollen alle Geschlechter, alle Stämme der Welt einmal gesegnet werden. Und was tut Gott, was tut Abraham als Antwort auf diesen Bund? Er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Misbeach, einen Ort des Schlachtens. Und so war also das Opfer Abrahams in Sichem quasi ein Dankopfer dafür, dass Gott einmal Segen bringen wird für die ganze Menschheit. Aber das Opfer macht gar klar, das kommt nicht einfach so, indem Gott einfach segnet. Gott kann nur segnen aufgrund des Todes des Erlösers. Er muss als Opfer sterben. Und da hat übrigens Gott auch noch zu dem Bund ein Versprechen hinzugefügt: Deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Das ist ja schon interessant. Da in Sichem, was ist Sichem heute? Das alte Sichem ist ja ausgegraben worden im 20. Jahrhundert. Und wenn man auf dem Berg Garizim oben ist, bei Mitzpe Yosef, dem Josefs Aussichtspunkt, da sieht man da unten die große, riesige Stadt Nablus. Das ist eine der größten Palästinenserstädte im besetzten Westjordanland. Und schaut man da ein bisschen auf der anderen Seite vom Garizim runter, dann sieht man da unten Balata, das sogenannte Flüchtlingslager der Palästinenser. Das gehört alles zu Nablus, ja? Und gerade da unten, schön sieht man die Ausgrabungen des alttestamentlichen Sichem. Und auch den Ort, wo Abraham diesen Altar gebaut hatte, sieht man. Aber rundherum all die Häuser von Nablus, ja, aber gerade so schön ausgespart, das alte Sichem. Und ausgerechnet dort, wo die UNO sagt, Israel hat da gar nichts verloren, hat überhaupt kein Anrecht auf dieses Territorium. Dort sagt Gott vor über 4000 Jahren, deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Nicht wahr? Wäre das in Haifa gewesen oder in Tel Aviv, da wo man 1909 eine Stadt auf den Sand aufgebaut hatte, da wäre die UNO nicht so erbost. Ja? Aber ausgerechnet in Nablus, in Sichem, hat Gott diese Verheißung gegeben und Abraham dankt dort mit dem Altar. Ja, und das macht klar, auch all diese Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat im Zusammenhang mit dem Land, das ist alles zu sehen auf der Grundlage des Opfers des Herrn Jesus. Das bekommen sie nicht, weil sie das verdient haben, sondern weil Gott das diesem Volk einfach so aus Gnade zuspricht. Und dann kommen wir zu Vers 8. Und er brach auf von dort nach dem Gebirge, ostwärts von Bethel, und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute daselbst dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Jetzt wandert Abraham von Sichem nach Süden. Ja, heute würde er da auf der Straße Nummer 60 durchs Westjordanland runtergehen, das ist die Hauptstraße, und da kommt man dann geradewegs nach Jerusalem. Aber noch vorher, das nördlich von Jerusalem, dort ist Bethel. Und dort, auch im besetzten Westjordanland, wo jetzt auch wieder eine jüdische Siedlung ist, Bethel, und die UNO sagt, das ist illegal, dort bei Bethel ist Abraham, und da baut er nochmals einen Altar, um Gott für die Landverheißung zu danken. Ausgerechnet im besetzten Westjordanland. Und wieder Altar, Misbeach, ein Ort des Schlachtens. Da wird wieder hingewiesen auf den gewaltsamen Tod, den der Erlöser einmal am Kreuz an diesem Schlachtort erdulden sollte. Und was hier noch dazu kommt, ist, und er rief den Namen des Herrn an. Jetzt sehen wir, nicht nur symbolisch opfert er da, sondern er betet auch und ruft Gott an. Also da sehen wir schon einen Zusammenhang zwischen Opfer und Gebet. Ja? Das wird sehr wichtig sein, wenn wir die Opfer dann mit dem Licht des Neuen Testaments anschauen. Können wir aufschlagen Hebräer 13, Vers 12 des Zusammenhangs wegen. Darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Golgatha liegt draußen vor dem Gennat-Tor von Jerusalem, in einem Steinbruch. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Und jetzt kommt's. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Sehen wir, hier wird gesprochen über ein Opfer. Ein Opfer des Lobes. Wir werden heute Nachmittag sehen, im Zusammenhang mit dem Friedensopfer, sehen wir auf Seite 2, unter sechstens, dann zweitens Friedensopfer, hebräisch Sevach Shelamim, Das heißt Friedensopfer. Aber ein bisschen weiter in der zweiten Zeile steht doch noch ein anderer Name für dieses Opfer. Das steht Sevach Todah. Das heißt Schlachtopfer des Dankes. Todah heißt Danke. Also wenn in Israel jemandem Danke sagt, muss man sagen Todah. Und wenn man sehr dankt, Todah Rabbah. Also Sevach Todah ist das Schlachtopfer des Dankes oder des Lobes. Todah kann auch Lob bedeuten. Und das ist genau dieser Ausdruck, Opfer des Lobes darbringen. Also Lob, Friedensopfer darbringen. Jetzt könnt ihr einer denken, wenn ihr nur den ersten Satzteil liest, aha, wir müssen Opfer darbringen. Und dann wird erklärt, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir haben keine wörtlichen Tieropfer im Christentum, sondern das ist unsere Anbetung, die über unsere Lippen kommen und den Namen Gottes bekennen und preisen. Und da sehen wir also schon eine Verbindung bei Abraham. Einerseits das Opfer, aber dann auch das Gebet, den Namen des Herrn anrufen. Interessant ist Folgendes. Das ist bei Bethel und Ai. Also zwischen diesen Ortschaften. Was heißt Bethel? Haus Gottes. Zur Zeit von Abraham hieß das der Ort noch anders. Wir werden noch sehen, erst später in 1. Mose gibt nämlich Jakob diesem Ort den Namen Haus Gottes. Aber Mose nimmt diesen Namen schon vorweg hier und nennt den Ort schon Bethel, Haus Gottes. Und jetzt sehen wir einen neuen Gedanken, der hier nur angedeutet wird. Bis jetzt haben wir die Opfer immer gesehen als sehr individuelle Opfer. Das Opfer Abels, das Opfer Noahs, das Opfer Abrahams in Sichem. Aber jetzt in Bethel kommt dieser Gedanke dazu, Haus Gottes. Und das Haus Gottes nimmt gewissermaßen schon den Gedanken des Tempels vorweg, in dem ein ganzes erlöstes Volk Gott zusammen anbetet. Nicht nur Einzelne, sondern miteinander. Und dieser Gedanke des Hauses Gottes wird dann aber erst in der Bibel weiter entfaltet, wenn dann die Stiftshütte gebaut wird. Dieser transportable Tempel, dieses transportable Haus Gottes. Und später der erste Tempel in Jerusalem und dann der zweite Tempel. Da wird dieses Haus Gottes immer mehr ausgeführt in der Bibel. Aber da wird schon mal angedeutet, Bethel, Haus Gottes. Also diese Anbetung hat etwas zu tun mit dem Haus Gottes, indem man Gemeinschaft hat mit Gott, aber auch untereinander. Ein Volk hat miteinander Gemeinschaft im Haus Gottes. Aber Ai heißt Steinhaufe, Ruine. Man kann sagen, das war das Opfer Abrahams im Spannungsfeld zwischen Haus Gottes und Ruine. Das ist auch ein ganz aktuelles Thema. Wenn wir in der heutigen Zeit, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, die eine Geschichte ist von so viel Verdrehung und Verirrung und Verwirrung, und da wurden Kirchen aufgebaut, die völlig überhaupt nicht mehr dem entsprechen, was in der Bibel drinsteht. Mit Götzendienst, mit Bibelkritik und allem Möglichen. Und dann Spaltung und Zersplitterung unter den Gläubigen. Ja, dann sind wir genau in diesem Spannungsfeld zwischen Bethel und Ai. Wenn man so hinausschaut in die Christenheit, dann sehen wir eigentlich eher eine Ruine. Ja, wie soll ein Moslem, der in Saudi-Arabien aufwächst, so aus der Ferne Europa beobachtet und Nordamerika, kann sagen, ach, Christentum ist schon etwas Schönes. Ich war so, da sieht man diese Gedanken Gottes in der Bibel über das Haus Gottes und wie die Christen das so schön umgesetzt haben. So richtig einladend und überzeugend. Nichts davon. Die denken, oh, die sind sowieso alle unmoralisch da in Europa und in Amerika und eigentlich sollten die ja danken, wenn wir Muslime endlich mal zu ihnen auf Besuch kommen und zeigen, was richtig Leben bedeutet. Ja? Also wir sehen eine Ruine und andererseits sehen wir ganz klar im Neuen Testament, Gottes Pläne, über Gemeinde, auch über die örtliche Gemeinde, was seine Gedanken sind. Und wir haben den Auftrag, auch in einer schwierigen Zeit, wie die Zeit des Endes, das umzusetzen. Aber wir sind ständig eben in diesem Konflikt. Einerseits, alles ist so in Ruine, und andererseits versuchen wir trotzdem, Haus Gottes umzusetzen. Das ist doch wunderbar. Das ist Abrahams zweiter Altar zwischen Ai und Bethel. Es geht trotzdem. Ja, jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Nur kurz, ich werde heute Nachmittag weiterfahren mit dem dritten und dem vierten Altar von Abraham. Und jedes Mal kommt wieder etwas dazu. Und alles ist eben schon Vorbereitung dann von den vier verschiedenen Opfern im Tempel. Brandopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Ein Element und das andere kommt dazu. Also das Licht, das Gott gibt im Alten Testament, geht so weiter und der Lichtstrahl wird immer breiter. Und es kommen immer mehr Elemente dazu und dann schließlich kommt der Herr Jesus und erfüllt alles und bringt das Eigentliche, und dadurch werden diese Vorbilder ersetzt durch die Realität in seinem Opfer. Ja, dann machen wir Mittagszeit.